Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Wir wollen heute über das Fremdsprachenlernen sprechen, vielleicht auch ein bisschen etwas lernen. Und zwar darüber, wie man sich das selber gut beibringen kann. Ich selber hatte mal ein Erlebnis, das ist schon etliche Jahre her, habe einen japanischen Touristen kennengelernt, mit dem ich mich auf Deutsch unterhalten konnte. Aber das klang so ganz seltsam altertümlich, wie er gesprochen hatte. Und dann stellte sich raus, er hat diese Sprache, Deutsch, diese Fremdsprache für ihn, gelernt, indem er Goethe und Schiller gelesen hatte und daraus quasi intuitiv entwickelt hat, wie denn Deutsch so klingen müsse. Und so klang das dann auch, dass das eben im 21. Jahrhundert war. Das war dann wiederum etwas seltsam. Aber das ist der Ansatz, den wir uns heute anschauen wollen. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man weitgehend selbstständig Fremdsprachen lernt? Was kann man selber dafür tun? Heute nutzen wir dafür natürlich Apps oder Lernprogramme, die da möglicherweise im Einsatz sind. Und darüber wollen wir reden. Was gibt es an Angeboten? Was kosten sie? Worauf muss man achten? Wie finde ich die richtigen, wenn ich mir vornehme, zum Beispiel jetzt knapp vor den Sommerurlaubsferien, dann doch noch ein bisschen Italienisch oder Spanisch oder vielleicht Portugiesisch mir drauf zu schaffen, zumindest so, dass ich einen Kaffee oder ein Kaltgetränk im Restaurant bestellen kann. Das sind die Fragen, denen wir nachgehen wollen und zwar gerne auch mit Ihnen nachgehen wollen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen, mit Ihren Hinweisen, vielleicht auch mit den Misserfolgen, die Sie beim selbstorganisierten Sprachenlernen hatten. Und wir versuchen hier im Studio Ihre Fragen auch zu beantworten mit einer Runde von Fachleuten, die mit ganz unterschiedlichen Berufen, aber alle doch irgendwie auf das Thema Fremdsprachenlernen und ja Programme, die es dafür gibt, schauen. Und ich freue mich sehr, dass Maren Pauli dabei ist. Sie ist Head of Didactics beim Sprachkursanbieter Bubble in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Pauli.
Hallo aus Berlin. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mit dabei ist auch Detmar Meurers. Er ist Professor für Computerlinguistik an der Uni Tübingen und gleichzeitig beim Leibniz-Institut für Wissensmedien und schaut aus wissenschaftlicher Perspektive aufs Thema Sprachen. Tag, Herr Meurers.
Ja, schönen guten Morgen aus Tübingen. Das ist ein spannendes Thema, was Sie da ausgesucht haben.
Das werden wir mit Ihrer Hilfe genau dazu machen. Und mit in der Runde mit dabei ebenfalls ist auch Oliver Butler. Er ist Abteilungsleiter für Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heute gewissermaßen für die rechtlichen und juristischen Fragen rund ums Thema zuständig. Hallo, Herr Butler.
Schönen guten Morgen aus Stuttgart.
Frau Pauli, lassen Sie uns starten vielleicht mit einem Blick auf Ihren eigenen Werdegang. Sie sind, das habe ich vorher gelesen, ursprünglich mal Lehrerin geworden und sind das ja jetzt irgendwie auch noch, aber jetzt eben beteiligt an der Entwicklung einer App bei Bubble oder von Programmen bei Bubble, die sich mit der Sprachvermittlung beschäftigen und die auch viel auf Selbstlernen setzt. Was machen Sie da genau?
Genau, ja. Also mein Hintergrund liegt in der Linguistik. Das habe ich studiert an der Universität und dann habe ich ein bisschen unterrichtet. Und dann bin ich schon vor fast 13 Jahren zu Bubble gekommen und momentan leite ich da im Firmenkundenbereich das Team, das für die Lehr- und Lerninhalte verantwortlich ist. Also Didaktik, ganz klar. Wir schauen halt, wie müssen denn unsere Lehr- und Lerninhalte aussehen, damit das Lernen möglichst erfolgreich wird für unsere Nutzer und Nutzerinnen.
Das heißt, wenn der Deutschlandfunk sich entscheiden sollte, seinen Moderatoren einen Französisch- oder Englischkurs zu spendieren, dann könnten Sie Ansprechpartnerin sein.
Absolut, da bin ich genau die Richtige für.
Herr Meurers, wie sieht das bei Ihnen aus? Wo kommen Sie her? Sie sind ja auch aus der Linguistik.
Genau, ich habe auch gerade schon die Ohren gespitzt. Ich habe auch Linguistik studiert, zusammen mit Psychologie und Informatik. Und es ging damals so in Richtung Kognition, wie funktioniert eigentlich durchaus auch Lernen, Wahrnehmen. Und dann war ich 8 Jahre in den USA und da entwickelte sich damals die Computerlinguistik, wie sich das dann nannte, dieses zwischeninterdisziplinäre Feld, durchaus eine sehr angewandte Richtung und habe dann festgestellt, dass was mich eigentlich interessiert, ist tatsächlich Lernprozesse, Sprachenlernen, Sprachenlehren. Wie funktioniert das eigentlich und wie kann ich das unterstützen? Und bin dann 2008 nach Tübingen zurückgekommen, wo ich studiert hatte ursprünglich mal. Und da ergab sich dann die Möglichkeit, jetzt in diesem Leibniz-Institut eine Arbeitsgruppe zu übernehmen, die heißt Sprache und KI in der Bildung. Und tatsächlich ist Fremdsprachenlernen und dann auch Bildungssspracherwerb, was auch viele verwandte Aspekte hat, jetzt mein Schwerpunkt. Und es ist im Moment trotz der oder wegen der Globalisierung durchaus ein aktuelles Thema, auch wenn die digitalen Systeme uns natürlich unterstützen können, was früher nicht so war.
Herr Butler, welche Fremdsprache haben Sie zuletzt gelernt?
Zuletzt gelernt ist immer schwierig. Wenn man im Urlaub ist, dann schaut man sich natürlich die wichtigsten Wörter mal an, die man dann vielleicht gebrauchen kann. Aber richtig gelernt, muss ich sagen, ist natürlich aus Schulzeiten oder Unizeiten, wo man da ganz klassisch, also zu meiner Zeit noch Englisch, Französisch, wobei ich auch sagen muss, ich hatte auch das Vergnügen, auch Russisch teilweise lernen zu können an der Universität. Aber das ist eigentlich noch ganz das klassische Lernen mit Buch und Stift gewesen.
Das heißt, in Ihrem privaten Alltag zumindest sind Sprachlernprojekte im Moment nicht eingeplant, höre ich daraus. Wie sieht das denn im beruflichen Alltag aus? Wie viel haben Sie bei der Verbraucherzentrale dann tatsächlich auch zu tun mit solchen Sprachlernangeboten aller Art?
Wir haben es dann damit zu tun, wenn Verbraucherinnen oder Verbraucher Probleme mit dem Anbieter haben. Sei es, dass es Kündigungsprobleme gibt, dass man oder Missverständnisse hinsichtlich des Abos oder die Abos ändern sich, dass man dann einfach rein rechtlich prüfen muss, wie sieht denn tatsächlich die Vertragsgestaltung aus, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die verwendet werden, überhaupt so konform, muss man die möglicherweise auch abmahnen. All das sind die Berührungspunkte, die wir dann mit solchen modernen Anwendungen dann haben.
Damit haben wir so ein bisschen abgesteckt die Felder, über die wir heute reden können, über das Sprachenlernen, über die Didaktik dahinter, über die ganz konkreten Angebote, die Frage, wie finde ich die richtige Sprachlern-Software, das Angebot, die App, vielleicht einen Kurs, was auch immer, für mich, bis hin zu rechtlichen Einschätzungen und Vertragsfragen. Und wenn Sie sich gerne einschalten möchten, dann rufen Sie uns doch an. Fangen wir mal mit der Grundfrage an. Angenommen, ich bin so weit, dass ich sage, ja, ich will jetzt gerne Sprache lernen. Wie starte ich? Wie finde ich die richtige Auswahl an Angebot oder wie verschaffe ich mir da einen Überblick? Frau Pauli, wo würden Sie ansetzen?
Ja, eine gute Frage. Natürlich das Internet unendliche Weiten. Da kann man natürlich erstmal einfach googeln und mal schauen, was es so gibt. Und wenn man jetzt natürlich schon Erfahrungen hat aus der Vergangenheit, dass man sagt, ich habe da mal was gehört, ich habe mal was gesehen, das hat für mich funktioniert, super. Wenn man das nicht hat, muss man sich vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren. Also wir bieten ja beispielsweise bei uns in der App immer die erste Lektion kostenlos an. Das heißt, da geht man noch keinen Vertrag ein, da muss man noch nichts bezahlen, da schaut man sich das erstmal an und kann das einfach mal durchprobieren und schauen, ist das denn so potenziell was für mich, möchte ich mich damit näher befassen oder geht das gar nicht?
Da sind wir schon direkt bei einer juristischen Frage, Herr Butler. Erste Lektion kostenlos. Worauf muss ich achten, wenn ich solche Einstiegsangebote, Schnupperangebote nenne ich sie mal, wenn ich die teste?
Ja, also Schnupperangebote sind ja für Verbraucher immer ganz nett. Nur was wir häufig sehen, dass diese kostenpflichtigen Abos dann ganz schnell und unbemerkt in teure Laufzeitverträge übergehen. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn Anbieter, ich sag mal, die Kunden ködern mit ist alles billig und oder kostenfrei und man kann auch alles nutzen und dann irgendwo im Kleingedruckten, weil man muss ja die Grunddaten alle angeben, es dann tatsächlich an ein teures und langfristiges Abo übergeht. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man Anbieter findet, die es transparent gestalten, die dann auch die Abo-Modelle auch ehrlich und transparent den Kunden gegenüber präsentieren, sodass man genau weiß, auf was man sich einlässt. Leider findet man das nicht immer so, sondern da steht das Kostenlose im Vordergrund und im Kleingedruckten hängt dann quasi der lange Vertrag dran.
Gucken wir uns zwei Punkte nochmal an. Ich gehe nochmal zu Ihnen zurück, Frau Pauli. Einmal, wie schnell komme ich denn dann danach, wenn ich dieses Schnupperangebot mal genutzt habe, wie schnell bin ich dann in einem längeren Vertrag und wie komme ich da schnell möglicherweise auch wieder raus, wenn ich dann feststelle, dann am halben Jahr, naja, ich habe mich da einfach überschätzt, funktioniert so nicht.
Genau, also wir haben verschiedene Abo-Längen im Angebot. Das ist natürlich, je länger ich das Abo abschließe, desto günstiger wird es. Mhm. Also das geht los bei einem 3-Monats-Paket, da sind wir bei 12,99 pro Monat für die reine Selbstlern-App. Also wenn ich einfach für mich alleine lernen möchte. Und dann natürlich, wenn ich beispielsweise 12 Monate lerne, sind wir dann bei 6,99 pro Monat. Aber wir haben eine 20 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich bin ganz ambitioniert, ich mache 12 Monate und dann merke ich aber nach 10, 20 Tagen, das geht gar nicht für mich, funktioniert nicht für mich, dann kann man eine E-Mail an den Kundenservice schreiben. Das ist ein ganz großartiges Team bei uns, die kenne ich auch persönlich, die Kolleginnen und Kollegen, und dann kann man sein Geld auch zurückbekommen. Also wir wollen da niemanden fesseln, der die wirklich feststellt, das funktioniert gar nicht für mich.
Dann haben Sie auch schon die zweite Frage von mir direkt mit beantwortet, nämlich die nach den Preisen. Was kostet sowas? Gibt es wahrscheinlich auch in allen anderen Varianten und teuer wahrscheinlich auch Anbieter, die sehr viel mehr nehmen. Herr Meurers, nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Wenn wir für uns, wenn ich für mich, wenn Sie für sich etwas suchen, einen Sprachkurs, was sind die Kriterien vielleicht, die zwei wichtigsten, nach denen man sich im Dschungel der Informationen erstmal orientieren kann?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal klar macht, was man erreichen will. Also wenn ich tatsächlich irgendwo bin im Ausland oder ich erhalte eine E-Mail, die ich nicht lesen kann und ich möchte einfach nur was verstehen, ich möchte was mitbekommen, dann gibt es mittlerweile Apps, die zum Beispiel gesprochene oder geschriebene Sprache übersetzen können. Zum Beispiel Say Hi ist etwas, da kann ich reinsprechen und dann mich mit einer Person in einer anderen Sprache, die ich nicht eigentlich spreche, unterhalten. Und das ist häufig das, was Leute im Vordergrund erstmal denken, ich möchte kommunizieren können. Damit lernt man aber nicht notwendigerweise die Sprache, das ist auch nicht sprachdidaktisch angelegt, sondern es ist einfach nur Übersetzung. Auf der anderen Seite ist am Anfang des Sprachenlernens wichtig, dass man so eine Art Sprachbad, dass man erstmal praktisch ein Gefühl für die Sprache bekommt, aber gleichzeitig was versteht. Ich kann also zum Beispiel durchaus auch erstmal Filme mit Untertitel anschauen. Und wichtig ist aber da eben immer, es reicht nicht nur sozusagen Chinesisch zu hören, man versteht nichts und naja, wird schon gut sein, sondern man muss tatsächlich dann, Bedeutung muss dazukommen. Und neben dieser praktisch erstmal ein Gespür für Sprache bekommen, diesen Lautstrom segmentieren zu können und mitzubekommen, worum es eigentlich geht, dann gibt es natürlich so die klassischen Phrasebooks, auch im Urlaub, wenn man dann jetzt früher hat man auf Papier nachgeschaut, jetzt kann man das digital.
Das sind so Standardsätze, die man ständig immer sagen kann. Genau. Wo ist das nächste Hotel, wo ist der Bahnhof, wie komme ich zum Zentrum der Stadt?
Ganz genau. Ja. Und das sind nämlich Dinge, wenn man sich jetzt anschaut, wie funktioniert denn Spracherwerb, dann ist zumindest der Erstspracherwerb tatsächlich so, dass man immer gleich Funktion und dann die Form, also ein gesamter Satz, guten Tag, mein Name ist Detmar Meurers, und dann der nächste sagt, guten Tag, mein Name ist Fritz Pauli. Und da ist es also tatsächlich so, dass man erstmal so einen langen Chunk nimmt, also ganz praktisch etwas, was funktioniert, aber was dann eine Variable hat, also zum Beispiel den Namen kann man dann ersetzen, und da kann man schon sehr komplizierte Dinge gleich am Anfang sagen, also auf Englisch zum Beispiel, for those who don't know me, my name is Detmar Meurers. Hochkomplizierte grammatische Konstruktion, die wird aber erstmal nicht quasi gelernt, sondern erstmal nur als Chunk, als Gesamtding genommen, und da kann jeder, das ist also für die Kommunikation schon mal hilfreich. Wenn man aber darüber hinaus will, also über die reine sozusagen basale, ich möchte mich über grundlegende Dinge unterhalten können oder kommunizieren können, sagen wir mal, ist noch keine wirkliche Unterhaltung, dann muss man sich fragen, wie viel Zeit habe ich? Was man sich tatsächlich abschminken muss, ist, dass man denkt irgendwie, naja, ich habe jetzt mal 2-3 Wochen, dann lerne ich jetzt mal Italienisch.
Lassen Sie mich mal gerade da reingehen. Sie haben eben, also das mit der Zeit, das werden wir gleich nochmal aufgreifen. Die Frage, wie viel Zeit muss man eigentlich investieren, um sinnvoll auch vorwärts zu kommen. Sie haben vorher aber eine Vokabel genutzt, die fand ich interessant, Sprachbad. Das hört man ja immer wieder. Ich glaube, Frau Pauli, das kennt man so aus dem, wenn man Lehramt studiert, kennt man das auch, oder wenn man Fremdsprachendidaktik macht. Was ist das? Was verstehen wir darunter, Frau Pauli?
Ein Sprachbad. Mhm. Eintauchen in die Sprache. Also Herr Meurers hat ja schon ganz, ganz viele Sachen gesagt, die ich auch direkt so unterschreiben kann. Also es geht ja natürlich, wenn ich Sprache lerne, darum, lerne ich erstmal einfach so ein paar Chunks, wie Herr Meurers die genannt hat, also so ein paar Phrasen, die ich so Bausteine, die ich nutzen kann, um irgendwo hinzukommen, oder tauche ich irgendwann auch richtig in die Sprache ein. Und das ist beides super nützlich und wir nutzen das eine, um dann aufzubauen auf das andere, um dann, genau je nachdem, was mein Ziel ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur so ein paar Phrasen für den Italienischurlaub haben, dann kann ich schon sehr, sehr weit kommen mit diesen reinen Transaktionen, mit Übersetzungstool oder so einem einfachen Kurs. Und wenn ich aber sage, ich möchte richtig in die Sprache eintauchen und ich möchte wirklich diese Sprache lernen, dann kann ich natürlich auch schauen, was es für andere Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel bieten wir ja auch Live-Unterricht mit Lehrkräften an. Da kann ich mich dann richtig in einen Gruppen- oder Einzelunterricht einwählen und so wirklich in die Sprache eintauchen.
Jetzt sind wir schon an einem Punkt gelandet, an dem es um die Kombination unterschiedlicher Lernwege geht. Und das schauen wir uns auch mal etwas genauer an. Meine Kollegin Antonia Vosnacke hat sich mit Annie Becker getroffen und die lernt seit einiger Zeit Türkisch.
Enni Becker aus Bochum hat vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, die türkische Sprache zu erlernen. Die Motivation dazu entstammt aus ihrem familiären Hintergrund.
Ich habe Familie in der Türkei und die habe ich relativ häufig besucht. Also ich war bestimmt so alle 1-2 Jahre in der Türkei und wollte mich halt sowohl im Alltag dann da ein bisschen zurechtfinden, als dann auch mich mit den Leuten auch ein bisschen unterhalten können, die ich durch meine Familie dann kennengelernt habe. Und dann habe ich noch ein Auslandssemester in Istanbul gemacht.
Das alltägliche Leben in der Türkei ist lebhaft und facettenreich, geprägt von einer reichen Kultur und herzlicher Gastfreundschaft. Die Vielfalt der Menschen und die pulsierende Energie, besonders in Istanbul, machen das Land zu einem faszinierenden Ort, so sagt Enni Becker. Um ihrem Ziel etwas näher zu kommen, sich in diesem Alltag besser orientieren zu können, hat sie auf eine Kombination von Methoden zum Erlernen der türkischen Sprache gesetzt.
Ich habe erst einen Sprachkurs an der Uni gemacht, einen A1- und einen A2-Kurs. Und dann habe ich, als der Kurs dann vorbei war und ich dann auch im Auslandssemester war, habe ich dann mit der App immer so ein bisschen weiter gelernt.
Die Fortschritte stellten sich bei Enni Becker schnell ein. Rückblickend kann sie allerdings sagen, dass das interaktive Lernen ihr dabei besonders geholfen hat.
Der Kurs hat mir da, glaube ich, schon mehr geholfen, da wir halt auch im Kurs oft so Gesprächssituationen dann nachgestellt haben, im Zweierpärchen oder so. Und diese grundlegenden Basics und wie man sich vorstellt und was man macht, wo man herkommt und so weiter, das haben wir alles im Kurs gelernt. Und das waren schon so die Sachen, die ich hauptsächlich dann verwendet habe. Ich habe den Kurs auch mit einer Freundin zusammen gemacht. Und wenn man das dann irgendwie so zu zweit macht, dann hat man ja irgendwie noch mal ein bisschen mehr Lust darauf oder man kann sich halt gegenseitig dann beim Lernen helfen oder zumindest so ein bisschen motivieren.
Wie bei so vielen Dingen im Leben macht es in Gesellschaft einfach mehr Spaß, ist Enni Beckers Fazit zu ihrer Lernreise der türkischen Sprache. Ein paar Tipps für diejenigen, die auch vorhaben, eine neue Sprache zu lernen, hat sie aber noch. Doch sie sagt klar, wenn man nicht am Ball bleibt, vergisst man das Erlernte schnell wieder.
Aber dafür sind ja auch die Apps ganz gut, dass man einfach immer so ein bisschen was machen kann. Genau, und vielleicht, wenn man dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist in der Sprache, finde ich, kann man auch ganz gut mit Serien oder so. Also wenn man dann vielleicht eine Serie in der Sprache kennt oder die dann irgendwie mit Untertiteln gucken, dass man dann entweder fürs Hörverstehen sich ein bisschen verbessern kann oder wenn man dann in der Sprache mit den Untertiteln schaut, dass man dann vielleicht auch ein bisschen ein besseres Gefühl für ja so alltägliche Sprache bekommt. Ansonsten habe ich leider keinen Geheimtipp.
Antonia Vosnacke über Enni Beckers Lernreise zur türkischen Sprache. Herr Meurers, ein typischer Fall, da wurden ja ganz viele Aspekte angesprochen, die sich mit Spracherwerb zu beschäftigen, von der Motivation über Techniken und Schritte, die man gehen kann, unterschiedliche Vorgehensweisen, alles mit drin.
Ja, das ist ein toller Fall, weil es tatsächlich genau aufzeigt, dass es nicht eine Methode gibt. Also man, es gibt nicht praktisch, jetzt ist ChatGPT vom Himmel gefallen, Deus ex machina, auf einmal wird alles anders. Sondern man kann verschiedene Dinge verschieden unterstützen. Und man hat im Idealfall natürlich eine Person, mit der man reden kann, kommunizieren kann. In der Sprache, zum Beispiel gibt es an der Uni dann so Tandems, Sprachtandems, der eine will die eine Sprache lernen, der andere die andere, die Person spricht. Diese Option hat man aber nicht oft. Und deshalb sind die Apps eine große Möglichkeit heutzutage, tatsächlich zum Beispiel unterschiedliche Sprache zu erfahren. Es gibt zum Beispiel auf dem Internet juglish.com, wenn man nicht genau weiß, wie spricht man das eigentlich aus. Dann tippt man eine Phrase ein, gibt es für verschiedene Sprachen dann und hört dann immer kurzes, man sieht Snippets, kleine Videos, in denen das Wort oder die Phrase vorkommt. Und dann kommt man praktisch rein, ach, so spricht man das aus. Oder es gibt Apps, die helfen einem beim Vokabellernen. Weil genau wie in dem Audio gerade zu hören, war es ja so, man muss Dinge wiederholen. Dinge, die man nicht nutzt, vergisst man wieder. Das heißt, Vokabeln muss man regelmäßig in Abständen, die immer länger werden können, wiederholen. Andererseits kann man Vokabeln auch durchaus dadurch lernen, das nennt sich incidentally, also einfach dadurch, dass man Filme hört.
Aus Versehen quasi.
Genau, aus Versehen, genau sozusagen. Ich wollte ja eigentlich gar nichts lernen, aber ich habe jetzt den Film gesehen und siehe an, nach 4-5 Mal dieses Wort im Kontext hören, kann ich das. Und diese Balance, genau die, das war eigentlich sehr schön, diese Mischung aus explizitem Lernen, wo ich was Deklaratives, also praktisch Wissen erwerbe und das dann durch Üben nutzbar mache und dem praktisch incidental, also dem dadurch, dass ich mit Leuten interagiere in der Sprache, Das ist eigentlich perfekt und die verschiedensten Apps unterstützen dann auch unterschiedliche Aspekte. Deshalb ist wichtig, dass man sich fragt, was will ich eigentlich und wie kann ich das, wenn ich einen Muttersprachlerin dabei habe, dann rede ich natürlich mit der, da muss ich ja nicht mit einer App reden. Mhm. Aber das hat man oft nicht und deshalb diese Balance, die macht es eigentlich.
Und wahrscheinlich, Frau Pauli, auch der Wechsel zwischen verschiedenen Unterrichtsmethoden. Also manchmal ist es einfach das Vokabel 1:1 runterbeten, das heißt das, das heißt das, manchmal die ganzen Sätze, manchmal höre ich was, manchmal muss ich was sprechen.
Ja, absolut, genau. Der Mix ist eigentlich immer am besten. Man hat ja manchmal auch, je nachdem, wie viel Zeit man gerade hat oder aufwenden möchte, hat man mal mehr Zeit, mal weniger Zeit. Manchmal reicht eine einfache Wiederholung, dass man so ein bisschen drin bleibt. Manchmal setzt man sich ein bisschen hin oder bucht sich eine Stunde oder geht zu einem Kurs und lernt ein bisschen intensiver. Und genau, der Mix versuchen beispielsweise auch möglichst viele verschiedene Lernmodi anzusprechen. Das hat Herr Meurers ja auch schon gesagt, dieses Implizite, manchmal höre ich mir einfach etwas an, eine Serie, ein Lied oder einen Podcast in der Sprache und stolper so ein bisschen über Vokabeln, die ich dann aufnehme. Und manchmal möchte ich eher explizit lernen und schaue mir ein bisschen Grammatik an und tauche da ein bisschen tiefer in die Materie ein.
Wir reden über das eigenständige Erlernen von Fremd- oder Zweitsprachen und wie man dort zu den richtigen Kursen, zu den richtigen Apps kommt, was die kosten, welche Hürden es zu überwinden gilt, wie man die eigene Motivation hochhält und wo man beim Vertraglichen drauf achten möchte. Frau Pauli, Sie stehen für eine Branche, die weltweit, glaube ich, sehr viele Zuwächse zu verzeichnen hat. Ich habe irgendwo Zahlen gefunden, dass es weltweit rund 1 Milliarde oder sogar mehr Nutzerinnen und Nutzer von Sprachlern-Apps gibt, ganz unterschiedliche Anbieter, die dabei sind. Duolingo, Rosetta Stone, Memrise, HelloTalk, Tandem und wie sie alle heißen und unter anderem eben auch Bubble, die Firma, für die Sie arbeiten. Sie haben eben mal so angedeutet und wir haben das ja auch schon in den Diskussionen gehört, dass Motivation ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wie die Menschen da rangehen an dieses Projekt, ich lerne jetzt mal eine Fremdsprache. Wie viel wissen Sie über die Motivation Ihrer Nutzerinnen und Nutzer?
Ja, da sehen wir natürlich ganz verschiedene Sachen. Motivation ist ja für alles, was ich machen möchte, was ich lernen möchte, ein ganz großer Knackpunkt. Und am schönsten und am besten für uns ist natürlich immer, wenn die Motivation aus mir herauskommt, ne, wenn die intrinsisch ist, dass ich sage, ich will eine Sprache lernen, weil ich super gern nach Italien reise oder nach Italien mal reisen möchte und möchte mich da einfach so ein bisschen verständigen können. Und das sehen wir natürlich bei uns ganz deutlich, dass wir da viele Nutzerinnen und Nutzer haben, die halt aus persönlichem Interesse heraus Sprachen lernen. Und sei es die Reise oder weil man eben familiäre Hintergründe hat, wie was wir vorhin gehört haben, die Frau Becker, die Familie in der Türkei hat und aus diesem Grund heraus so Motivation hat, so ein bisschen Türkisch zu lernen.
Wir haben einen Anrufer, der sich gemeldet hat aus Hamburg. Herr Blank, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag aus Hamburg, moin.
Ich lese hier, Sie haben auch autodidaktisch Sprache oder Sprachen gelernt. Was war denn für Sie die Motivation?
Ja, ich war eigentlich immer vielseitig interessiert an Literatur und Geschichte und verschiedenen Themen und Spanisch, das war so praktisch neben dem Schulenglisch so meine erste Sprache. Da war ich 16. Mhm. Da bin ich einfach in Urlaub gefahren und habe gesagt, es kann ja nicht schaden, wenn man ein paar Wörter kann. Und da bin ich einfach dabei geblieben, das weiter zu lernen. Also, und das war damals halt noch die harte Tour, halt mit dem Wörterbuch. Wörter raussuchen aus irgendwelchen Texten. Es gab nur sehr langweilige, muss man sagen, Lehrbücher. Katastrophal.
Teilweise. Sie sind aber trotzdem dabei geblieben.
Ja, weil ich einfach Spaß daran hatte, doch irgendwann. Ne? Also ja. Ich bin da öfters auch dann in Spanien gewesen, hauptsächlich Nordspanien und dann auch mal 3 Monate war ich auf Teneriffa.
Ah, das ist dann schon das, was wir eben als Sprachbad mal bezeichnet haben. Da taucht man richtig ein.
Ja, das habe ich da auch versucht, sozusagen im Spanischen auch zu machen und zwar auch zu Hause. Aber das ging damals natürlich noch nicht. Weil ich habe mir da zum Beispiel so einen Kurzwellenempfänger gekauft, damit ich mal spanische Nachrichten hören oder spanisches Radioprogramm hören kann.
Ja.
Aber das war natürlich, ja, also ich weiß nicht, ob die Hörer das noch wissen, Kurzwelle, das ist ziemlich Katastrophe.
Man ahnt, was auf der anderen Seite gesprochen wird, genau.
Ja, und wo das geklappt hat, eigentlich dieses sogenannte Sprachbad, ist im Niederländischen. Ich komme ja von der Insel Borkum.
Ja.
Und wir konnten da immer die holländischen Sender empfangen.
Ja.
Also im westlichen Teil Ostfrieslands kann man die gut empfangen. Und die Popmusik damals, die, ja, das hat uns einfach besser gefallen teilweise. Das, also viele Leute haben das gemacht, die haben einfach diese Sender gehört wegen der Musik.
Ja.
Und dann hat man die Nachrichten mitgehört und dadurch, dass man, ich spreche ja auch Plattdeutsch, bin so zweisprachig aufgewachsen mit ostfriesischem Platt, dadurch konnte ich natürlich dann auch die Nachrichten oder was dann so gesprochen und kommentiert wurde, auch schon ja zu 50% verstehen. Oder gerade nicht. Dass viele Deutsche sagen, ja, sie können Holländisch verstehen, was natürlich nicht stimmt. Sie ahnen was, worüber besprochen wird, aber wirklich verstehen können sie es natürlich nicht, wenn sie also keine Bildung haben
in dem Bereich.
Aber da hat das mit dem Sprachbad geklappt.
Ja, das ist ein spannender Punkt mit dem mit den Nachrichten oder Radiosendern hören. Und wir hatten ja eben ja auch schon mal Filme gucken, Herr Meurers. Ist das so ein Weg, der zumindest einen erfolgversprechenden Ansatz hat?
Ja, aber es ist natürlich, da muss man schon eine gewisse Basis haben. Also ich glaube, die Grundidee ist, die Sprachbad hilft, aber nur, wenn es verständlich ist. Nun ist es so, wenn Sie nach Italien gehen, die Italiener, Italienerinnen reden natürlich so schnell und in Kontexten, das ist nicht, da sind die noch nicht auf dem Stand, dass sie das Sprachbad genießen können, sodass sie verstehen, jedenfalls je nach Situation, was da gesprochen wird. Insofern ist die Frage, wie kriege ich erstmal so eine gewisse Basis? Und da ist tatsächlich, das Üben hat ja einen sehr schlechten Ruf. Es wird gesagt, ja, wir machen das jetzt ohne Üben und das soll motivierend sein. Aber das Üben hat eine ganz wichtige Funktion, auch zum Beispiel, warum übt man Vokabeln? Naja, weil man sonst einen Text, den man lesen will, eben die Bedeutung nicht versteht. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt Autofahren lernen. Naja, ich habe die Regeln gelesen, dann gehe ich mal in den Straßenverkehr. Der Grund, dass ich das erstmal auf einem Übungsplatz übe, ist, dass ich dann die ganzen komplexen Prozesse beim Autofahren oder eben beim Sprechen, da gibt es ganz viele Dinge, welche Wörter, in welcher Reihenfolge, wie rede ich jemanden an, wie füge ich das zu komplexen Sätzen zusammen. Und das mache ich ja nicht, weil ich Grammatik nutzen will, sondern ich mache, bette Dinge ein, weil ich da eine Perspektive einnehmen will. Zum Beispiel Fritz hat aber behauptet, das ist nicht so. Warum? Ich brauche also gewisse sprachliche Strukturen, sogenannte sprachliche Mittel. Und die muss ich tatsächlich erstmal am Anfang einüben, wie auf dem Klavier, auch wenn ich beginne, etwas zu spielen, dann hat man gewisse Etüden. Und wenn ich die dann quasi in den Fingern habe, brauche ich keine Aufmerksamkeit mehr dafür. Wenn man jetzt Auto fahren kann, dann braucht man nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie die basalen Dinge. Ach, ich muss jetzt schalten, Kupplung treten und so weiter. Und genau das ist tatsächlich am Anfang wichtig. Und danach ist aber genau, wie Sie sagten, gut, wenn man dann, das nennt sich dann Aufgaben. Also es gibt der aktuelle Unterricht, heißt taskbasierter, also aufgabenorientierter Unterricht. Man stellt sich also immer die Frage, was kann ich denn dann damit? Bin ich dann in der Lage, zum Beispiel in der Schule, im Englischunterricht die neuen Regeln für die Handynutzung in der Schule mitzudiskutieren. Und dazu brauche ich bestimmte sprachliche Mittel, also zum Beispiel Conditionals, also wenn das so ist, dann ist das so. Und wenn ich die dann tatsächlich dann einführe, wenn ich sie auch brauche, dann ist man auch motiviert, diese grammatischen Aspekte zu lernen und die Lexika, also die Wörter, die man braucht, zu lernen. Und das ist eigentlich das Ideale, dass man eine gewisse Grundbasis erhält und dann tatsächlich diese, dazu braucht man Üben, das geht nicht ohne Üben, und dann ist man in der Lage, automatisiert, das heißt ohne Aufmerksamkeit auf wie, kann man sich auf das was konzentrieren, nämlich die Inhalte, die man sagen will. Und dann ist es natürlich super, wenn man jetzt anschaut, die Ergebnisse unserer Schule in Englisch sind ja raufgegangen. Warum?
Lassen Sie mal aus der Schule kurz weggehen. Ich würde gerne nochmal zu Herrn Blank zurück. Herr Blank, jetzt haben wir sozusagen ein Plädoyer fürs Üben gehört von Herrn Meurers. Üben Sie denn auch strukturiert Spanisch zum Beispiel oder Niederländisch?
Auf jeden Fall. Das geht gar nicht anders. Also man muss dann schon, also man kann nicht einfach nur einen Film gucken und dann das einfach an sich rauschen lassen. Das geht nicht. Also gut, ein Radioprogramm kann man mal so mitlaufen lassen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hat, dass man dann auch die Untertitel auch hat, und zwar am besten in den beiden Sprachen gleichzeitig. Das wäre natürlich noch besser. Oder man kann zumindest mal wechseln. Man kann also praktisch dann Untertitel laufen lassen auf Spanisch oder auf der Sprache, die man dann lernen möchte. Und dann sich das selber nochmal angucken mit einem deutschen Untertitel oder einem englischen, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Man muss dann schon sich hinsetzen, man muss auch schreiben. Mhm. Man muss auch, also wirklich, also so einfach nur ein paar Mal anhören, das geht gar nicht. Also,
da würde mich jetzt aber interessieren, nutzen Sie denn zum Beispiel Apps oder auch Software mittlerweile? Sie haben eben noch von den Wörterbüchern gesprochen ganz am Anfang. Die Zeiten
ja,
sind
die
ja
brauche ich ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Das habe ich ja auf meinem Handy. Also ich lerne zurzeit gerade Mandarin, also Chinesisch, Hochchinesisch. Und da habe ich eine sehr gute App, die heißt Pleco. Mhm. Und da kann ich praktisch mit der Hand das Zeichen eingeben. Ich muss natürlich dann wissen, wie ich das mache. Ja. Also das muss man auch dann erstmal lernen, wie wird überhaupt so ein Zeichen geschrieben. So, und dann kann ich dann auswählen, aha, ja, das ist dann das Richtige. Das erkennt er relativ gut, selbst wenn man da so ein bisschen fast schon Kurrentschrift, also diese etwas geschmierte Form, also die Handschrift, reinschreibt, dann erkennt dieses Programm das relativ gut, dann kann man das antippen. So, und dann kann man natürlich reingehen, da ist dann hinterlegt. Wie ist das Zeichen aufgebaut? In welchen Textzusammenhängen? Da sind sogar Beispielsätze. Also, und da, das muss man dann ab und zu machen. Das kann man sicher nicht bei jedem dann machen. Aber wenn man jetzt ein Zeichen ganz neu hat, dann gehe ich praktisch nochmal, gucke mir das Zeichen an, welche Wurzeln sind da, also Grundbedeutung.
Also Sie steigen dann richtig ein, ja,
ins Lernen. Da muss man richtig einsteigen. Also es geht nicht nur so Larifari, dass man irgendwie, oberflächlich bleibt, sondern man muss schon einsteigen. Was ich bloß sagen will, das Wichtige ist bei der Motivation, dass man möglichst früh seine persönlichen Interessen, also wenn man zum Beispiel gerne, ich höre zum Beispiel gerne Rhythm and Blues, das gibt es übrigens im Chinesischen, gibt das wundervolle Sachen, also ganz, das ist einfach ganz, da bin ich dann auch mit Herz und Seele dabei und höre mir das an, ich verstehe fast nichts, aber ich nehme mir dann manchmal sogar so einen Liedtext vor, schreibe den raus, übersetze den und so, und das ist harte Arbeit. Also das ist
ein Plädoyer für eine gut begründete und gut motivierte Lernkultur, würde ich da mal rauslesen, Herr Blank.
Ja, man muss alles machen. Die Möglichkeiten heute sind einfach unbegrenzt. Ich bin sehr viel bei YouTube. Ich habe jetzt gerade hier auf meinem Bildschirm, das ist HSK 4. Das ist schon so Mittelstufe. Das ist noch sehr schwer für mich. HSK 3 habe ich jetzt einmal so mal durchrauschen lassen. Das war schon ganz relativ einfach. So, das muss man dann machen, immer wieder.
Halten wir fest, dass es zumindest an Material, an Gutem, keinen Mangel gibt durch das Netz und durch die Digitalisierung und wir ganz viele verschiedene Zugänge zu solchem Material haben. Herr Blank, herzlichen Dank. Und wir wechseln zu Monika Dittmann. Schönen guten Tag, Frau Dittmann.
Ja, hallo.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen?
Ich habe vor vielen, vielen Jahren versucht, mit einem Programm Hebräisch zu lernen.
Ja.
Ich habe aber dann festgestellt, die Sprechwerkzeuge, also nur auf Hören hin zu lernen, die Sprechwerkzeuge sind bei einer so fremden Sprache wohl nicht tauglich. Also mit romanischen Sprachen, Englisch und so weiter, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das per Programm geht. Mhm. Aber mit Hebräisch, da bin ich gescheitert. Also ich komme mit 3-4 Wörtern in Israel zurecht, ansonsten benutze ich Englisch und Französisch, ging nicht.
Mhm. Das ist ja interessant. Das heißt, Ihre Hoffnungen waren größer, als Sie gestartet sind und dachten, das wird schon irgendwie klappen und das Programm leitet mich da durch und dann hat es nicht gefunkt.
Ja. Also wie gesagt, ich hatte den Eindruck, die Sprache ist so fremd für unsere Zunge, unser ganzes Sprechwerkzeug, dass das nicht geht.
Frau Pauli, ich weiß nicht, wie gut Hebräisch Sie sprechen, aber das ist ja vielleicht ein Grundsatzfrage, die auftaucht. Wie soll man das formulieren? Wie man die Erwartungen der Lernenden und das, was der Kurs wirklich kann, dann auch in Übereinstimmung bringt.
Tatsächlich habe ich auch mal Hebräisch gelernt. Also ich kann mich da sehr in Frau Dittmann reinfühlen.
rufe ich jetzt mal dazwischen.
ja, und dann ist man natürlich auch schnell bei, wie Herr Blank erwähnt hat, bei Büchern, die man irgendwie hat, wo man irgendwie auch nicht so mit klarkommt. Ja, das ist natürlich ein Problem. Je nischiger oder kleiner die Sprache ist, die ich lernen möchte, desto schwieriger wird es natürlich auch sein, Materialien zu finden. Und wir sind da ganz klar, wenn ich jetzt Englisch lernen möchte oder Französisch, Spanisch, also die großen Sprachen sozusagen, die auch in vielen Teilen der Welt gesprochen werden, dann werde ich da natürlich viel mehr finden und dementsprechend kann ich dann auch wieder wählen, was passt für mich, was passt nicht für mich, schaue mir verschiedene Sachen an und komme dann auch ein bisschen weiter, ja.
Frau Dittmann, haben Sie denn dann andere Sprachen danach genommen, die Sie vielleicht dann leichter fanden?
Nee, ich habe also von der Schule her habe ich ja Englisch und Französisch, ja. Und auch da merke ich natürlich, wenn ich es lange nicht benutze, dann versickert das so ein bisschen. Ich brauche dann immer eine Zeit lang, bis ich wieder mal da up to date bin sprachlich. Aber ich habe nichts anderes gemacht, weil ich, wie gesagt, mich hätte das interessiert, weil ich bis Corona mehrere Male im Jahr in Israel war. Mhm. Und das hätte mich halt gejuckt.
Ganz kurz, Herr Meurers, hätten Sie denn einen Tipp, was man in so einem Fall machen kann, wenn man feststellt, so wie Frau Dittmann das gerade formuliert hat, die Sprechwerkzeuge sind überfordert.
Ja, es sind verschiedene Aspekte. Es ist ja so, dass tatsächlich entweder das Schriftbild, wir hatten vorher chinesische Zeichen, da ist das durchaus eine Hürde. Es gibt sogar tatsächlich Programme in den USA, wo erstmal nur gesprochen wird, weil tatsächlich die Hürde, diese ganzen Zeichen zu lernen, die ja nicht die Aussprache kodieren, sondern eben ein ganz anderes Schriftsystem sind, da muss man sich entscheiden, was will ich entwickeln? Will ich nachher was lesen können? Will ich nachher kommunizieren können? Und beim Hebräischen, Arabischen, die haben ja praktisch in dem Schriftsystem auch, die schreiben nicht wie wir Vokale und Konsonanten, sondern es ist ein sogenannter Abjad. Die Schrift, das geht im Hebräischen dann aber relativ schnell und jetzt kommt dann die Aussprache. Und da sind in der Tat durchaus ein paar Laute, die dann schwer auszusprechen sind. Auf der anderen Seite sind auch manche Laute schwer zu hören. Man kann sich vorstellen, ich habe in den USA mal zum Beispiel dann versucht, Amerikanern manche Deutsch beizubringen. Und der Unterschied für uns spülen und spielen ist eigentlich ja für uns leicht zu hören, weil es im Deutschen einen Bedeutungsunterschied macht. Wenn man Kind sagt, du darfst gleich spülen versus du darfst gleich spielen, reagiert das Kind sehr unterschiedlich. Und insofern ist dann klar, dass für uns in der Sprache früh unser Gehör trainiert ist, auf diesen Unterschied zu hören. Für jemanden, der amerikanisches Englisch gelernt hat und immer da gut auch die relevanten Dinge gehört hat, ist das sehr schwer, das zu diskriminieren, diesen Unterschied zu hören. Das heißt, in der Tat, da gibt es dann Herausforderungen, gerade umso älter man wird, umso schwieriger wird es, das Gehör, das ist auch jetzt beim Chinesischen zum Beispiel, diese Töne. Im Deutschen gibt es nur Stress, also wenn ich sage, ich werde ihn umfahren versus ich werde ihn umfahren, dann hört man im Deutschen diese Betonungsmuster, die sind auf praktisch, wie laut ist das? Im Chinesischen und anderen Sprachen Thai gibt es dann noch Töne, die auch einen Unterschied machen, auch recht schwer zu hören und da hilft es tatsächlich am Anfang ganz fokussiert, diese Aussprache, es gibt auch Aussprachetrainer für verschiedene Sprachen, auch Apps, die dann zum Beispiel die Vokale oder diese Töne, sodass man dann schrittweise, das nennt sich dann High Variability Training, man sieht dann.
Oh, jetzt sind wir aber sehr in den Details.
Genau, das wird ein bisschen, aber es gibt jedenfalls technische Möglichkeiten, es gibt Verfahren, das zu lernen und es gibt Unterstützung dazu. Und wenn man dann das Hörverstehen soweit die Unterschiede hören kann, dann kann man auch tatsächlich, dann wird der Input im Radio oder in Videos, die man sich anhört oder auch vor Ort, wird dann leichter verstanden. Dann hört man die relevanten Unterschiede. Und das ist durchaus, es ist in der Tat, wie die Hörerin sagte, eine Herausforderung. Mhm. Aber es ist eine, die, wenn man die konkret angeht, unter anderem eben auch digital unterstützt, kann man tatsächlich auch da dann Fortschritte machen, die man, aber in anderen Sprachen kommt man schneller voran. Das ist sicherlich der Fall.
Da kommen wir an einen Punkt, Herr Butler, glaube ich, der dann wieder aus Verbrauchersicht interessant wird. Man sollte vielleicht sich um so etwas wie eine Beratung bemühen am Anfang, ne? Wenn ich einsteigen will und möglicherweise bereit bin, Geld auszugeben für einen Sprachkurs, welcher Art auch immer.
Beratung würde ich es eigentlich gar nicht nennen. Wichtig ist natürlich, dass man seine Ziele kennt oder wo will ich hin. Das hat man ja vorhin schon. Will ich zum Beispiel nach Italien fahren oder brauche ich es für die Schule oder die Universität? Und wenn man da erstmal die Grundziele kennt, dann glaube ich, liegt es ein bisschen daran, dass man sich selber schlau macht. Man schaut, was gibt es für Anbieter am Markt, weil jeder etwas anders ausgerichtet ist. Und das ist ja natürlich auch was Persönliches. Der eine, der braucht einen Lehrer, der andere, der möchte lieber, ich sag nur, Vokabeln trainieren, oder der dritte, der möchte das spielerisch machen. Die Apps, die gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich mal, mit unterschiedlichem Aufbau und Intentionen, die dahinter stecken. Und Sprache lernen ist was Persönliches, und von daher muss man sich einfach mal kundig machen, was gibt es und was spricht mir am ehesten zu. Und da ja viele Apps auch diese kostenlose Nutzungsphase bieten, würde ich dann auch dazu raten, dass man das dann tatsächlich mal, die verschiedensten Anbieter, einfach mal ausprobiert.
Mhm. Frau Dittmann, danke Ihnen für den Impuls, und wir gehen weiter nach Uhingen zu Herrn Kleber in der Nähe von Stuttgart. Tag, Herr Kleber.
Ja, guten Tag. Kleber ist mein Name, ja, mit V. Ja, also, ich habe in der Schule, im Gymnasium, zuerst natürlich Berührung mit Fremdsprachen über Englisch und Französisch bekommen, und die Nähe Baden-Württembergs zu Frankreich verleitete natürlich auch zu häufigen Reisen, sodass das eigentlich schon von daher eine geografische Nähe hatte, wo man Sprachen umsetzen kann. Ich war auch kulturell, insbesondere Literatur und vor allem Geschichte, interessiert. Und dann ist der Weg auch in der Musik nicht mehr weit zu Italien, zu Spanien, zu Frankreich und noch zu ein paar anderen Ländern. Meine Motivation war eigentlich durch meine persönlichen Erfahrungen, dass Sprache ein Schlüssel zum Herzen der Menschen ist, und mir überall auch dann, das hat sich dann bestätigt, in vielen, vielen Ländern, mir in vielen Situationen Wahnsinnshilfe, Liebe, Freundschaft gebracht hat. Die Voraussetzung eigentlich für mich war einfach diese Motivation und dann die Disziplin und vor allem das regelmäßige Büffeln. Ich bin ja aus einer Generation, da gab es noch kein Internet, da musste ich mir ein paar Bücher kaufen. Ich habe immer auf Inhalt geguckt, möglichst komprimiert, möglichst viel Inhalt. Und dann habe ich das durchgelesen, habe vor allem immer verglichen, aha, das ist ja wie Französisch, das ist ja da, das ist ja nur, sind ja nur ein paar Endungen ähnlich. Ich habe immer das Gemeinsame versucht zu sehen, um da die Brücken eben gleich aufbauen zu können. Und die Wörter, so doof das klingen mag, die habe ich x-mal hingeschrieben.
Also klassisches Vokabelheft gewissermaßen.
Nein, schlampig auf dem Schmierzettel 100-mal eventuell das Wort hingeschrieben, bis ich es endlich intus hatte. Immer
auch
mal
eine Methode.
Wiederholt, ja. Und dann hingeschrieben, hauptsächlich die Motorik, damit ich die Motorik in meinem Hirn irgendwie drin habe. Ich habe immer verglichen, die Grammatik, das ist das Skelett, das musst du lernen, da gibt's nichts, da gibt's kein Wenn und Aber. Die Vokabeln sind das Fleisch, da kannst du mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner sein und ein bisschen fett. Ja. Mhm. Und die Muskeln, das ist sozusagen das Training, das Wiederholen, das ständige Wiederholen, so was ich angedeutet habe, mit Schreiben auf der anderen Seite oder auch Sprechen oder auch Lesen.
Nutzen Sie denn heute zum Beispiel auch digitale Möglichkeiten? Also üben Sie auch mit einer App oder sowas?
Also ich bin ja ein ganz anderer Jahrgang, ich bin
ja 67. Ja, kann man ja trotzdem machen.
Ja, klar, habe ich auch, weil ich mich auch noch für andere Sprachen wie Holländisch, Schwedisch und so weiter interessiert habe. Und ich muss sagen, das dauert mir oft ein bisschen zu lange. Es gibt ganz kurz einen Einblick. Ja, aber dann dauert es mir eigentlich zusammen zu lange. Ich habe auch mal Schwedisch noch gelernt, ich habe Russisch selber gelernt, da heißt es dann alles so schwierig und so weiter. Die Buchstaben, die hat man in 2 Tagen gelernt, wenn man das Gemeinsame sieht, wenn man merkt, wo kommt der Ursprung her, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Also für mich war das eine ganz tolle Erfahrung, menschlich, und diese Sprachen, die kann man wirklich selber lernen. Man muss nur Geduld und vor allem die Motivation haben. Und bei mir war eben die Motivation, das Menschen kennenlernen, fremde Länder. Ich bin in der ganzen Welt rumgekommen, vor allem natürlich in Süd- und Westeuropa und aber auch in ganz Amerika. Und
ich finde das interessant, Herr Kleber, weil das ja sozusagen ein Sie haben es ja selber gesagt, auch so eine andere möglicherweise Generation ist. Frau Pauli, richten Sie sich mit Ihren Angeboten primär an Menschen, die das digitale Lernen schon viel mehr verinnerlicht haben? Oder sehen Sie, dass auch andere Generationen bei Ihnen die App runterladen und nutzen?
Ja, wir sehen alles. Also wir richten uns an alle, die Sprachen lernen wollen. Und deswegen gestalten wir die App auch so einfach wie möglich, dass auch wirklich jeder und jede sie nutzen kann. Auch ob ich jetzt schon 5 Sprachen vorher gelernt habe und weiß, wie Sprachenlernen funktioniert oder ob ich wirklich das erste Mal meine ersten Schritte in einer fremden Sprache unternehme und da erstmal so schaue, ja, wie ich mich da mache. Also wir richten uns an alle.
Frau Döring aus Erlangen hat uns angerufen, genau zu diesem Thema. Frau Döring, was hat Sie zum Hörer greifen lassen? Guten Tag.
Ja, grüß Sie. Na, habe ich einen Frosch im Hals. tatsächlich, mir mangelt es seit etwa 6 bis 8 Wochen an Motivation.
Oh.
Kurz die Geschichte. Seit vor Corona habe ich einen Lebensgefährten, dessen Familie auf Sardinien lebt. Und nach Corona fliegen wir da regelmäßig 2-mal im Jahr hin. Das heißt, im ersten Urlaub war das so, dass ich nur da gesessen habe und nichts verstanden habe. Dann ging es los, okay, ich werde jetzt Italienisch lernen. Ja, wobei das neben der Arbeit und allem drum und dran irgendwie immer so ein bisschen, ja, das hat sich so ein bisschen gezogen. Und jetzt seit Herbst 23 bis jetzt im Frühjahr 24 habe ich wirklich, also ich bin jetzt keine App-Nutzerin, habe ich wirklich mit dem Langenscheid und mit meinen Büchern und habe wirklich richtig auch mir Stunden frei gemacht, in denen ich Italienisch gelernt habe. Mhm. Und bin dann im Mai hier mit einer Freude nach Italien gefahren und habe gedacht, so und nun kann ich mit Nunziata und mit allen Leuten wunderbar kommunizieren. Ja, und das ging gründlich schief. Und ich wurde in diesen 3 Wochen frustrierter und frustrierter und irgendwann habe ich gedacht, und jetzt mag ich gar nicht mehr.
Mhm.
Und seither greife ich weder zum Buch noch zu irgendetwas und jetzt sitze ich da und im September fliegen wir wieder und ich denke mir, mein Gott, Sonja, du musst jetzt was tun und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie einen Punkt von Ihnen kriege, der mich wieder aufleben lässt.
Dann schauen wir mal, wer Sie aus dem Motivationsloch heraushiefen kann. Ich weiß nicht, Frau Pauli, Herr Moras, wer möchte?
Herr Butler vielleicht auch. Ich fange gern an. Also ich kann mich in Frau Döring, ich kann mich in Sie super gut hineinversetzen und ich kann Ihnen mal sagen, ich habe damals Japanisch gelernt und habe auch versucht, mir das selber beizubringen. Und dann war ich sogar an der Uni und habe so ein halbes Jahr gelernt und dann bin ich nach Japan und dachte so, boah, jetzt kann ich hier mit allen Leuten sprechen. Und das ging bei mir genauso daneben. Ich habe einfach nichts verstanden. Das war wirklich so, dann reden die alle so schnell, dann hat man irgendwie die Vokabeln nicht und dann denkt man ja, toll, was habe ich denn jetzt eigentlich hier ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr gemacht? Also ich glaube, das ist ein Stück weit, ist das einfach ganz normal, weil wir sind natürlich, wenn wir jetzt lernen, sei es wir sind in einem Kurs oder wir gucken in einer App, wir sind ja da in so einer sehr sterilen Umgebung, wo man natürlich deutlich von der Lehrkraft was vorgesprochen bekommt oder in der App das ganz deutlich hört. Es ist leider ein Stück weit Übung. Also man darf sich oft von so Rückschlägen auch nicht so sehr aus der Bahn werfen lassen. Zum Beispiel mit einer App, wenn Sie das mal probieren möchten, was da natürlich die Hürde wie wir da Hürden überwinden ist, wenn ich zum Beispiel mit der Spracherkennung arbeite, dann kann ich da ganz in meinem dunklen Wohnzimmer sitzen, keiner hört mir zu, kein Mensch, der mich beurteilt und ich versuche erstmal mir so ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen und die Sätze einfach so oft zu sagen, dass sie mir so ganz natürlich von der Zunge gehen. Und dann ein ganz großer Tipp von mir ist auch, und da haben wir auch Kurse dazu, dass ich mir immer so ein paar Sätze aneigne wie: Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Dass man sich da auch in der Situation, wenn man eh schon gestresst ist, weil da jetzt ein echter Mensch mit einem redet und man kommt nicht mit, dass man sich da so ein bisschen ein paar Werkzeuge schon mal zusammengelegt hat, die Sätze auch selbst so ein bisschen wiederholt hat, dass man da einfach ein bisschen gelassener reagieren kann. Und dann bieten wir natürlich auch beispielsweise Live-Unterricht an. Dann könnten Sie, wenn Sie jetzt sagen, Sie steigen mit der App ein und probieren da so ein bisschen und dann buchen Sie mal eine Live-Stunde. Da gibt es entweder Einzelunterricht mit der Lehrkraft oder Gruppenunterricht. Da muss man so ein bisschen sehen, was für ein Typ man ist, ob man lieber mit anderen Lernenden im Klassenzimmer, im virtuellen Klassenzimmer sitzt oder ob man das lieber wirklich mit der Lehrkraft alleine macht. Da kann man sich dann auch ausprobieren und die sind ja auch alle, die haben ja Sprache unterrichtet und studiert. Die sind ja nett, wenn Sie da was Falsches sagen, wenn Sie da eine Grammatik raushauen, die keiner versteht, da
drohen keine familiären Verwicklungen.
Nein.
haben.
Herr Meurers, noch ganz kurz auch was dazu?
Ja, es ist eigentlich tatsächlich gut. Also das Erste ist, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Das, was Sie damals gelernt haben, diese Basis, die ist wichtig. Das ist tatsächlich so, dass etwas zu wissen, ist eine gute Basis, aber das heißt noch nicht, dass man es dann auch kann, dass man es dann die Kompetenzen dann hat. Wie kommt man auf die Kompetenzen? Das Problem ist, dass wenn Sie dann nach Italien fahren, natürlich tatsächlich die Leute sprechen sehr schnell, sie kennen den Kontext nicht.
Ja.
Und was Sie dann machen können, ist tatsächlich, Sie müssen praktisch Sprache auf Ihrem Niveau suchen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt hier vom Zeitverlag gibt es eine Zeitschrift, die heißt Adesso. Und das ist zum Beispiel Italienisch auf unterschiedlichen Niveaus und zwar jetzt nicht langweilige Geschichten von vor 50 Jahren, sondern die haben, das sind praktisch immer so wie sowas wie Geo oder solche, aber dann eben mit Texten auf Italienisch geschrieben, mit unterschiedlichen Niveaustufen, sodass sie dann tatsächlich was Interessantes, ich glaube aktuell ist gerade Umbrien und so weiter, dann können sie also tatsächlich die Sprache nutzen, aber ohne gleich überfordert zu sein. Es gibt nämlich, wir hatten Sprachen eben vom Sprachbad, aber es gibt, das heißt sich Immersion, wird das auf Englisch genannt, und da gibt es auch Submersion, das ist, wenn man eben zum tiefen Ende des Pools reinspringt und untergeht. Und das ist eben nicht gut. Submersion ist schlecht für die Motivation, man versteht nichts und sozial schwierig. Insofern würde ich denken, tatsächlich Input und Interaktion ist das Schwierige. Da brauchen Sie dann tatsächlich letztendlich einen Sprachlehrer, eine Sprachlehrerin, vielleicht ein Tandem. Jemand, der Deutsch lernen will, Sie möchten Italienisch lernen, dann geht man gemeinsam auf den Markt oder Supermarkt einkaufen. Aber ich würde sowas empfehlen wie Adesso. Also das ist tatsächlich eben Zeitverlag, so eine Zeitschrift.
Habe ich aufgeschrieben, ja.
Gut, dann haben wir schon mal einen Hinweis. Und,
ja, wie gut.
Vielleicht noch einen weiteren. Meine Kollegin Britta Mersch ist ins Studio gekommen, die die ganze Zeit beobachtet, was so an Mails und Telefonanrufen reinkommt. Und da, Frau Mersch, gab es auch noch einen Hinweis auf eine Möglichkeit, was wohl viele Hörerinnen und Hörer nutzen.
Genau, es gab mehrere Tipps, wie man schnell Sprachen lernen kann. Eine Hörerin hat zum Beispiel gesagt, sie hat einfach sich eingeklinkt, als ihre Tochter in der weiterführenden Schule Französisch gelernt hat. Dann hat sie einfach mit die Bücher angeguckt, hat selbst die Vokabeln gelernt und hat sich dieselben Bücher besorgt und konnte sich wahrscheinlich dann auch mit ihrer Tochter austauschen. Und was viele Hörerinnen und Hörer schreiben, die sagen, eine gute Methode, Sprachen zu lernen, ist über Kinderlieder. Also wird das auch empfohlen? Gibt es da bestimmte CDs oder Apps oder Ähnliches, die da speziell zum Lernen gedacht sind mit Kinderliedern?
Herr Meurers, wissen Sie da was?
Mit Kinderliedern, was an Kinderliedern natürlich schön ist, ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Französisch lernt, die Liaison, also die Aussprache selber, kann man über Lieder, mir ging das damals auch so, Renaud zum Beispiel in Frankreich, ein sehr bekannter Sänger, wo man tatsächlich dann auch lernt, wie redet eigentlich das normale Volk, oder die haben eben so Gangstersprache aus den 50er Jahren, ist teilweise jetzt im Umlauf unter Jugendlichen, und dann kommt man praktisch in dieses authentische Sprachmaterial rein. Aber es ist etwas, wo man tatsächlich Aussprache ist das eine, aber ich glaube, systematisches Erwerben von den sprachlichen Mitteln auf dem relevanten Niveau, da ist es besser, etwas so ein bisschen didaktisch an die Hand genommen zu werden. Deshalb der Hinweis zum Beispiel auf dieses Ding vom Zeitverlag. Eben so auch, es gibt Graded Readers, wenn Sie schauen, praktisch so Bücher, die nach bestimmten Niveaustufen, wenn Sie also wissen, so ein Buch Italienisch auf A2-Niveau, das können Sie relativ schnell lesen, da gibt es dann noch gewisse Vokabelerklärungen, aber dann kommt man rein, die Aussprache, klar, das ist wichtig, Lieder sind sehr schön, weil die nicht nur die praktisch Wörter haben, sondern auch die Prosodie nennt sich das, also insgesamt, Französisch klingt ja auch ganz anders als Italienisch, da kommt man über Lieder natürlich sehr schön rein.
Frau Döring, ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein paar Ideen geben, wie es weitergeht.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Und ich gehe noch mal kurz zu meiner Kollegin Britta Mersch, die, wie gesagt, ihre Themen im Blick hatte. Frau Mersch, was war denn noch Thema?
Genau, eine große Frage ist, inwieweit man mit künstlicher Intelligenz eigenständig Sprachen lernen kann, also zum Beispiel ChatGPT. Da gab es so verschiedene Möglichkeiten. Also einmal kann man ja sich einen Text ausdrucken lassen, den durch andere Übersetzungsprogramme schicken und dann hat man also quasi beide Texte nebeneinander. Es schreiben aber auch einige, man kann auch mit ChatGPT selbst verschiedene Sprachen sprechen und lernen. Also wie verändert künstliche Intelligenz vielleicht auch den Markt oder welche Möglichkeiten gibt es da schon, selbstständig Sprachen zu lernen?
Ja, das ist natürlich direkt jetzt mein Gebiet, wo tatsächlich viel getan hat. Also es war so, wir haben tatsächlich 2016 damals für die Stiftung Warentest sollten wir Sprachlern-Apps für Geflüchtete anschauen Und die hatten 51 gefunden, aber das war damals noch erschreckend, dass die tatsächlich letztendlich nur so erweiterte Wörterbücher größtenteils waren. Mhm. Und durch die praktisch Entwicklung in der KI, die es ja eigentlich schon lange gibt, es gibt automatische Übersetzungssysteme schon ganz, ganz lange. Damals, vor über 20 Jahren, hat ja auch dann das erste praktisch Schachspiel ein Computer gegen einen Menschen gewonnen, damals, also über 25 Jahre jetzt schon her. Das heißt, KI gibt es eigentlich schon lange, aber was neu ist in letzter Zeit, ist die sogenannte generative KI, sowas wie ChatGPT. Dinge, die also trainiert sind darauf, gut Sprache sich sprachlich ausdrücken zu können. Und das, solange man da bleibt, auf der sprachlichen Ebene, funktionieren die Dinge wirklich hervorragend. Man kann also sagen, formulier mir das doch bitte mal um. Und dann auch bei Übersetzungssystemen wie DeepL zum Beispiel, kann man eben sich ganz unterschiedliche Arten, das auszudrücken, entweder mit Übersetzung oder in der Sprache selber. Man kann also im Englischen oder im Französischen oder sowas bleiben oder vom Deutschen jeweils auf die andere Sprache gehen. Und dann kann man eben sehen, welche Möglichkeiten sich da auszudrücken gibt es denn. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Darauf sind die Systeme auch trainiert. Wovor ich warnen würde, ist anzunehmen sozusagen, man sagt ChatGPT, benimm dich mal wie ein Tutor und erkläre mir das. Diese Sachen sind häufig Hanebüchen, weil diese Arten von Systemen sind trainiert auf wohlgeformte Sprache. Das ist also gar nicht der Trainingsgegenstand, die wissen keine Didaktik, die wissen nicht, wo man steht, Diagnostik. Die können also tatsächlich gar nicht einen an die Hand nehmen, wie das eine Sprachlehrerin oder Sprachlehrer kann. Und man sollte dann auch diese, wenn die dann sagen, das ist ein Verb, das ist ein Nomen, also diese grammatischen Dinge, darauf sind die nicht trainiert und die gehen dann häufig auch falsch. Eine Lehrkraft kann das natürlich dann sehen und nimmt das dann raus.
Also ein Hinweis auf eine gesunde Skepsis, die man an der Stelle haben sollte.
Zur Abstraktion, aber wie gesagt, die können hervorragend Sprache, formuliere das doch mal, wie eine junge Person das sagen würde.
Ja,
das oder eine alte Person. Das können die, weil die sind trainiert auf wohlgeformte Sprache zu produzieren. Und da ist das wirklich eine große Möglichkeit, die letzten Jahre entstanden ist, tatsächlich die Reichhaltigkeit, die Variabilität der Sprache dadurch besser wahrnehmen zu können.
Frau Mersch.
Es gibt auch noch Fragen zu den Verträgen. Wenn man einen Vertrag mit einer App zum Beispiel abschließt oder mit einem Unternehmen, das eine App anbietet, also wie sieht es da aus mit zum Beispiel automatischen Vertragsverlängerungen? Ist das sofort sichtbar? Worauf muss man achten, wenn man jetzt mal Rückfragen hat? Gibt es da Ansprechpartner in den Unternehmen? Und wie ist das auch, wenn man Pakete zubuchen möchte? Also sowas wie Live-Tutoren oder Live-Sessions, an denen man teilnehmen kann. Also ist das immer dann transparent, wie teuer das ist? Also nochmal ein paar Tipps zu den Abos.
Die Herr Butler, was muss da in den Bedingungen drinstehen? Was muss möglich sein?
Verbraucher müssen die Möglichkeit haben, bevor sie sich im Endeffekt auf so einen Vertragsschluss einlassen, alle wesentlichen Informationen auch mitgeteilt zu bekommen. Und von daher, die erste Übersicht ist, glaube ich, so bei den meisten Apps relativ klar gestaltet, dass man erstmal das Abo-Modell sieht, was es im Monat kostet. Oder kosten 3 Monate, 6 Monate, dann ein anderer Preis. Also das machen so alle relativ ähnlich. Schwierig wird es dann im nächsten Schritt, dass man, wenn man auf jetzt buchen oder zahlungspflichtig bestellen geht, dass man dann vielleicht gar nicht sieht, wie sind die weiteren Bedingungen. Das steht oftmals erst im Kleingedruckten. Und da muss man sich ehrlicherweise die Mühe machen, auch mal AGB zu lesen. Ich weiß, das ist mühselig und oft klickt man ja einfach schnell weiter, weil man hat die App schon runtergeladen und man möchte jetzt einfach da vorankommen und vielleicht auch mit der ersten Lektion beginnen, dass man da sich das anschaut und sagt, wie lange ist denn das Modell? Und eigentlich haben wir ja auch eine gesetzliche Regelung, dass man Verträge, dass die nach der Grundlaufzeit dann auch sich automatisch verlängern können und man dann eine monatliche Kündigungsfrist hat. Wenn man jetzt aber bei manchen Apps reinschaut, da gibt es dann von Haus aus einen 12-Monats-Vertrag, der sich dann angeblich wieder um 12 Monate verlängert. Also juristisch wäre das schon angreifbar. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man sowas abgeschlossen hat und als Kunde dann gegen so eine Plattform vorgehen möchte. Da wird man schnell ausgebremst oder recht rüde mit dem Inkassoschreiben vielleicht abgebügelt, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist immer ganz ärgerlich. Da muss man zum Anwalt oder zur Verbraucherzentrale kommen. Und insofern lieber vorher erstmal gut informieren, was sind die Bedingungen und was Sie gesagt haben, so und auch dieses Live-Format, dass ich neben dem Vokabel- oder Grammatiktraining auch nochmal einfach in so einen Kurs reingehen kann oder meinen persönlichen Coach habe, der mich in einer eigenen Übungsstunde nochmal fit macht. Was kostet das? Ja, kann ich das immer einzeln dazu buchen? Das haben wir auch aus dem Computerspielebereich, diese In-App-Käufe, ja. klickt man mal schnell drauf, aber was kostet das? Also die Problematik finden wir relativ viel bei verschiedenartigen Apps. Das ist nicht immer ganz transparent, das ist ein bisschen unschön. Von daher einfach lieber nochmal doppelt hingucken, bevor man einen Klick tätigt.
Dann gehen wir nochmal nach Berlin. Eine weitere Anruferin hat sich gemeldet. Frau Schrader, guten Tag. Hallo? Da scheint sich nichts zu tun.
Ungefähr,
doch, da sind Sie. Jetzt höre ich Sie. Jetzt. Hallo, Frau Schrader. Guten Tag. Nee, jetzt sind Sie da.
Ja, jetzt. Achso, dann sage ich nochmal, alles sehr interessant, weil ich nämlich so seit 4 Wochen ungefähr voll im Thema drin bin, weil ich nämlich, ich meine, ich kann zwar, habe Schulenglisch gelernt,
ja.
Aber sehr, sehr schlecht. Ich kann nicht sprechen, ne? Mhm. Also, oder sehr, also, naja, ich kann fragen, ich sage immer alles falsch. Und dachte, ich will jetzt endlich mal Englisch richtig sprechen können und hab dann, weil Tandem kommt, für mich irgendwie nicht, kam für mich nicht in Frage. Ich hatte auch mal dann also Unterricht und das fand ich auch irgendwie, das war mir viel zu persönlich und ich hatte immer Angst irgendwie, dass ich was falsch mache und gelernt habe ich auch irgendwie nicht und also so, deshalb dachte ich, ich will das für mich alleine machen. Und dann dachte ich, dann guck doch im Internet und dann kam immer alle möglichen Apps und wo erst kostengünstig oder gar nichts und dann sollte ich plötzlich da irgendwas abschließen und dann habe ich aber seit 2 Wochen habe ich jetzt eine App gefunden, mit der ich bis jetzt zufrieden bin.
Welche ist das und warum macht sie das so zufrieden?
Das ist, also erstmal finde ich die Bedingungen gut, also das ist die App Busuu, ich weiß nicht, ob man das, ob ich das jetzt so richtig ausspreche und das ist, ja, das war jetzt erstmal so der, ich konnte anfangen, 7 Tage umsonst gucken, ob mir das zusagt. Und 2 Tage vorher wurde ich daran erinnert, ob ich das machen will, weil dann würde man das Geld einziehen.
Mhm.
Und und weil das, also muss ich allerdings dazu sagen, das ist tatsächlich ein Jahresvertrag, aber nur für, sage ich echt, so 57 Euro, glaube ich, das ganze Jahr. Mhm. Und mir zufrieden macht mich das, also weil es Spaß macht, weil es Spaß macht und weil das so ein bisschen motiviert, also doch, es motiviert und dann wird man dran erinnert irgendwie, wenn man heute nicht gelernt hat oder man hat also, ich bin jetzt bei den Grundkästen, da wird so ein Test gemacht, ne? Und ja, dann bin ich bei Anfänger eingestuft worden. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, weil ich das dann doch schon kann. Aber dann sind da wirklich echt die Kleinigkeiten, die ich früher in der Schule schon immer falsch gemacht habe. Wo ich denke, ja, genau. Also dann ist es wieder gut, dass ich Anfänger beim Anfänger bin.
Vielen Dank für diesen Blick und diese ja doch sehr positiven Erfahrungen, die Sie gerade schildern, was ja vielleicht anderen auch zur Motivation beiträgt. Und dann drücken wir Ihnen sehr die Daumen, dass Sie gut weiterkommen in Ihrer Sprache.
Da sagte die Dame, die eben ja dran war, ne?
Die
kann ich nämlich damit auch motivieren.
Das wäre die Hoffnung. Dann schicken wir das weiter zu Frau Döring.
Ja. Und nämlich die, und dann sagten sie ja, was mir so ein bisschen fehlt, ne? Dass ich denke, ich müsste, um das wirklich sprechen oder besser also zu können, auch sowas so ein, sie sagten eben die für die Dame da Adesso, ne? Oder Italienisch oder sowas, gibt es sowas irgendwie auch für Englisch?
Ja, das gibt's vom, das ist alles bei dem Zeitverlag, da gibt's einen Bereich, der heißt Spotlight Verlag. Und Spotlight ist tatsächlich das gleiche auch für Englisch. Und die geben immer praktisch aktuelle Texte raus auf unterschiedlichen Niveaustufen.
Ja.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es das mittlerweile auch, gibt es da Audioteile auch dazu. Aber ursprünglich ist das praktisch ein, ich glaube, monatliches Magazin, was dann aktuelle Themen auf unterschiedlichen Niveaustufen, und wenn Sie suchen nach Spotlight, Sprachen lernen Englisch, dann werden Sie das finden. Das gibt es auch für Englisch, genau. Und für Französisch gibt es das auch.
Frau Schrader, wir drücken Ihnen die Daumen, dass das gut klappt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich gebe nochmal für 2, 3 kurze Fragen zu meiner Kollegin Britta Mersch.
Ein Hörer hat sich noch gemeldet. Er sagt, er ist Legastheniker. Seine Eltern haben aber eine Migrationsgeschichte. Er hat selbst nur Deutsch gelernt. Jetzt ist er Anfang 40 und würde gerne die Sprachen seiner Mutter und seines Vaters lernen. Welche Angebote kann er da verwenden? Er sei schon mehrfach gescheitert, weil eben das Lesen für ihn extrem anstrengend ist.
Frau Pauli, haben Sie da Hinweise, Ideen, wenn es um Legasthenie geht?
Ja, also man kann natürlich, wenn man zum Beispiel ins Selbstlernstudium geht, da sind ja Apps dann ganz hilfreich, weil man kann ja die Lektion beliebig oft machen. Das ist ja gerade der Vorteil dieses flexible Lernen, dass ich so ein bisschen schaue, was ist denn meine eigene Geschwindigkeit, mit der ich lernen möchte. Und wenn ich in die Lektion viermal reingehen möchte, weil ich nochmal die Vokabeln anschauen möchte und das Lesen und das Schreiben üben möchte, dann kann ich das auch machen. Und gleichzeitig ist ja trotzdem das Altbewährte, vielleicht mit der Hand mitschreiben oder so, das ist immer ein guter Tipp, der ist super alt, aber der gilt auch heute noch. Das ist natürlich Menschen, die da Schwierigkeiten haben, klar, die müssen das vielleicht ein bisschen öfter machen, aber da werden ja im Gehirn nochmal ganz andere Bereiche angeregt, wenn ich was mit der Hand mitschreibe oder das einfach ganz oft wiederhole. Und vielleicht hilft ja auch dem einen oder der anderen auch viel mit übers Hören zu lernen. Also Sachen sehr oft anzuhören. Mhm. Vielleicht lässt man auch das Schreiben mal so ein bisschen weg, wenn man gerade so ein bisschen einfacheres Lernen haben möchte. Und dann könnte man zum Beispiel auch, je nachdem welches Sprachlevel man hat, einen Podcast anhören oder ja irgendetwas anhören und so ein bisschen die Sprachlernfähigkeiten trainieren.
Ja, wenn ich da noch gerade etwas hinzufügen darf. Es ist ganz interessant, dass dieses, also erstmal muss man sich bewusst machen, dass es eine große Chance ist, tatsächlich als Heritage Speaker, also als eine Person, die etwas von der Sprache in der Familie mitbekommen hat, aber sie erstmal noch nicht lesen und schreiben kann. Und diese Chance dann zu ergreifen, ist also eine sehr gute Idee vom Hörer, der Hörerin, da dann zu überlegen, wie kann ich darauf aufbauen. Je nach Land gibt es da unterschiedliche Unterstützungsangebote. Zum Beispiel Portugal hat in der Constitution garantiert, dass jeder Portugiese, der zum Beispiel in Deutschland lebt, ein Anrecht darauf hat, in diesem Portugiesisch lernen, unterstützt zu werden. Das Camões Institut bietet dann Kurse an, schon für Kinder, auch für Erwachsene. Und die haben jetzt auch ein digitales Angebot. Die haben jetzt Laptops besorgt für die Kinder weltweit. Je nach Land gibt es also unterschiedliche Unterstützungsangebote. Und wichtig ist dabei dann tatsächlich, sich zu überlegen, was kann ich schon? Man spricht ja manchmal, manche Dinge kann man im familiären Umfeld schon sagen. Und wie komme ich schrittweise dann ran? Und auch da sind Sprachangebote, die dann einfache Sprache, also Dinge des Alltags, dann überführen in Bildungssprache, also wenn man dann schrittweise anspruchsvollere Texte, Inhalte lesen kann, da muss man dann suchen, kommt man da hin, und da gibt es auch Apps, zum Beispiel gibt es bei uns eine, die wir selber gemacht haben, flair.de, das ist eine Suchmaschine, da kann ich also Texte in diesem Fall Deutsch und Englisch und es gibt, wir planen auch andere Sprachen, da kann man dann Texte suchen auf zum Beispiel dem A2-Niveau, sodass man dann auch Inhalte auf dem Internet findet, die nicht nur spannend sind, sondern auch tatsächlich dann auf dem Sprachniveau, sodass man dann schrittweise sich in die Bildungssprache, die jeweilige Bildungssprache in der Fremdsprache dann ranarbeiten kann.
Das muss man noch einmal ganz kurz zum Schluss erklären, Herr Mauras, wirklich in aller Knappheit, das Sprachniveau A1, A2 haben wir jetzt zweimal, glaube ich, erwähnt, das geht bis C2 hoch, 6 Stufen, die unterschiedlich abbilden, wie weit man ist.
Ganz genau, und das ist so, dass dann prinzipiell damit natürlich alles einhergeht, welche sprachlichen Mittel habe ich, welche Vokabeln. Das hört aber im Grunde genommen bis B2-Niveau, das sind so diese mittleren Sprachstufen. Das ist auch das, was man in der Schule erreicht, B2 Englisch. Nach dem Abitur hat man das garantiert, also zumindest wird behauptet.
Soll man das haben?
Sollte man das haben und kriegt das da auch zertifiziert. Und da ist es also so, dass man da praktisch dann alles, was es in der Sprache gibt, beigebracht bekommen hat. Und dann C1, C2 Niveaus sind dann mehr so Dinge, dass ich auch in unterschiedlichen Kontexten über komplexe Sachverhalte sozial adäquat mich in der Sprache verhalten kann. Und diese Niveaustufen sind natürlich sehr grob, aber sind hilfreich, wenn man tatsächlich sich zum Beispiel fragt, was kann ich denn jetzt schon lesen, was kann ich tatsächlich schon hören, welche, und da, wenn man dann überlegt nach Inputmaterial, also Lese- oder Hörmaterial, das hilft sehr, so einen gewissen Eindruck zu bekommen, wo überfordere ich mich.
Ja, und nach dieser Klassifizierung dann wahrscheinlich vorzugehen, genau, um da herauszufinden, was der richtige Weg ist.
Ja,
nehmen wir das als Schlussanregung gewissermaßen dieser Sendung, und wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Lust gemacht haben, vielleicht aufs Sprachenlernen, auf ganz unterschiedliche Weise, aber Sie können es selber in die Hand nehmen. Das war der Ansatz, und ich glaube, wir konnten ein bisschen deutlich machen, in welche Richtung man sich dort orientieren kann. Ich danke allen, die angerufen haben, die mitdiskutiert haben, von ihren Erfahrungen berichtet haben, vor allem aber Maren Pauli vom Sprachkursanbieter Babbel, Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Detmar Meurers vom Leibniz-Institut für Wissensmedien für diese Runde, für diese Diskussion und für alle Informationen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.